Es geht um die endovaskuläre mikrobiologische Infektion von kardiovaskulären Strukturen. Hier reden wir also vom Endokard, Ventrikulär Atrial, wo immer Endokard wächst. Die Klappen, große intratorakale Gefäße sind auch manchmal infiziert. Und natürlich Klappenprothesen und Fremdmaterial. Und das ist auch der Teil der infektiösen Endokarditiden, der stark zunimmt. 90% haben Fieber unter Infektion. Typische Zeichen der Infektion. So weit, so gut. Aber da denkt nicht jeder gleich an Endokarditis und das zu Recht. Danach wird es schon schwierig. Manche Leute sind verwirrt durch Embolisationen ins Hirn oder kommen mit Dyspnoe, weil es eigentlich Herzinsuffizienz schon sind, weil die Klappe entsprechend kompromittiert ist. Manche kommen mit akuten Abdomenbeschwerden. Auch die peripheren Manifestationen sind ja von Relevanz. Die Janeway Lesions, wie hier im Bild, die kennt man ja noch. Rotspots beim Augenarzt. Splitterblutungen und konjunktivale Petechien. Transtorakale Echokardiographie, gute Sache. Muss aber im Kopf haben, nur 50% Sensibilität. Spezifität natürlich höher. Aber wir finden halt nicht alle von den Endokarditiden. Aber es wäre so ein Portfolio an möglichen Dingen, die wir im Echolabor finden. Also wir suchen diese Vegetation in der Bildgebung, zumeist zumindest. Und die findet man nicht immer so leicht. Deswegen ist die Frage, wann schreiten wir weiter und machen eine transösophageale Echokardiographie? Da kann man zusammenfassend sagen, immer dann, wenn wir schon Endokarditis haben und nach Komplikationen suchen. Ganz relevant, auch bezüglich der OP-Indikation oder Behandlungsmöglichkeiten. Hier sind wir wesentlich besser. Wir sehen wirklich eine, also die Mehrzahl der Fälle, 92%. Und die Spezifität ist auch sehr hoch. Das ist nicht zu vergleichen mit der transtorakalen Echokardiographie. Der Entscheidungsbaum aus den Guidelines, der soweit ja auch noch immer Sinn gibt, aber die Guidelines nicht die neuesten sind, wenn man das mal so sagen darf, der zeigt uns halt, dass die transtorakale Echokardiographie mal nach dem Verdacht irgendwie das Erste ist. Wenn ich auch in der TE nichts finde und der Verdacht bleibt hoch, dann schauen wir nochmal nach, weil 90% oder 92% sind eben nicht 100%. Es hilft auch oft, sich die nicht-kardialen Risikofaktoren anzuschauen, so wie zahnmedizinische Eingriffe, irgendwelche zentralvenösen Installationen, irgendwas auf der Intensivstation, Drogenabusus leider natürlich auch, oder Immunschwächepatienten. Also Bildgebung, dann habe ich irgendwo ein Labor, Blutkulturen und die Klinik und dann kann man sich nach den Typkriterien ausrechnen, das ist definitiv eine Endokarditis, nach den Major-Minor-Kriterien oder das ist vielleicht eine Endokarditis oder das ist keine Endokarditis. Aber gerade bei Prothesen, Klappenprothesen, bei Installationen hat uns das schon sehr oft Dienste erwiesen, wo man einfach dann im PET relativ schön sieht, dass dort Infektion vorherrscht, was zugegebenermaßen manchmal dann in der Echokardiographie oder der TE nicht so einfach zu beurteilen ist. Besonders bei denen ja möglicherweise, ich bin nicht ganz sicher, Fällen, ist das PET eine gute Wahl.
Bitte 2 bis 3 Sets Blutkulturen abnehmen. Das hat einerseits den Vorteil, dass man zwischen Kontamination und echter Blutstrominfektion unterscheiden kann. Und zweitens, wir erhöhen die Sensitivität für eine wahre Blutstrominfektion. Eine Punktion reicht meistens aus und mehrere Sets Blutkulturen aus einer Punktion sind mehreren Punktionen gleichwertig bzw. wahrscheinlich im klinischen praktischen Alltag sogar überlegen. Wichtig ist dann auch eine Info, dass man das Volumen, das Blutvolumen pro Flasche Blutkultur beachten soll. Zuerst die Chemie und das Blutbild abnehmen, dann die Blutkulturen, dadurch vermindert man die Rate an Kontamination. Wichtig ist noch zur Blutkultur zu sagen, dass man alle 24 bis 48 Stunden Surveillance-Blutkulturen abnimmt, um auch den Therapieerfolg zu definieren und zweitens auch natürlich, um dann die Therapiedauer festlegen zu können. Bei 80% der infektiösen Endokarditiden sind grampositive Kokken verantwortlich, also Staphylokokken, koagulase-negative Staphylokokken bei der künstlichen Herzklappe, Streptokokken. Dann gibt es noch Enterobakterien, selten, und die Hatschek-Gruppe aus dem Mund. Und man muss sagen, dass diese ganzen Keime durch die heutigen Blutkulturverfahren und korrekte Präanalytik, wie vorher beschrieben, sind die fast immer direkt nachweisbar. Und dann gibt es aber in der Literatur unterschiedlich, 10 bis 30% der Endokarditiden sind sogenannte kulturnegative Endokarditiden und das sind dann eher ausgerissene Keime. Das wird definiert als eine Endokarditis, in der nach 7 Tagen der Blutkultur, nach 3 Sets Blutkulturen, die wir abgenommen haben und inkubiert haben, nichts wächst und wir haben trotzdem den bildgebenden und klinischen Verdacht einer Endokarditis. Das kann 3 Gründe haben. Die erste Kategorie, und das ist nicht selten, ist, das wäre eigentlich positiv, nur der Patient hat halt vor der ersten Abnahme der Blutkulturen schon Antibiotika bekommen. Die zweite Kategorie, das sind Erreger, die könnten positiv werden, wenn wir das Medium anpassen und die Inkubationszeit entsprechend anpassen. Dritte Kategorie, an kulturnegativer Endokarditis, das sind Keime, die können nie in der Blutkultur wachsen. Und das ist vor allem Coxella burnetii und Tropharima viplii. Also die sind intrazellulär und die wachsen einfach auch nicht in der Blutkultur. Für Nicht-Infektiologen, glaube ich, ist mir wichtig mitzugeben, dass für die echte kulturnegative infektiöse Endokarditis sollte man sich drei Erreger merken. Das ist Coxella burnetii, Bartonella species und Tropharima viplii. Die sind laut Literatur weltweit für ein Drittel bis 50% aller kulturnegativen Endokarditiden verantwortlich. Die echte kulturnegative Endokarditis ist also, da brauchen wir Hinweise durch Exposition, und wenn wir diese Hinweise haben, dann muss man diese Keime indirekt nachweisen durch Serologien oder aus dem Klappenmaterial mittels PCR. Die PCR aus dem Blut oder aus dem Gewebe, nicht statt der Blutkultur, sondern ergänzend zur Blutkultur, hat einen großen Vorteil. Man könnte sozusagen die erste Kategorie an kulturnegativer infektiöser Endokarditis entdecken, weil die PCR bleibt im Blut positiv trotz laufender Antibiotikatherapie, hat aber natürlich den Nachteil, dass wir trotzdem kein Antibiogramm haben. Allgemein ist zu sagen, dass man den Erreger suchen und finden soll, im Idealfall vor Einleitung der antibiotischen Therapie. Man sollte rasch und hochdosiert den Blutstrom und das Endokard sterilisieren. Wenn möglich, sollte man Beta-Lactam-Antibiotika geben. Eine spannende Info, glaube ich, für alle ist, dass die Allergie von Penicillinen und anderen Beta-Lactam-Antibiotika hängt von einer speziellen Seitenkette ab, die R1-Seitenkette, und gerade Cefazolin zum Beispiel zeigt keine Kreuzreaktion mit Penicillinen. Beta-Lactam-Antibiotika sind zeitabhängig Bakterizid, deswegen ist es wichtiger, die Dosisintervalle kurz zu halten, ist wichtiger als die Dosis zu erhöhen. Und je kränker der Patient ist, desto eher wollen wir Kombinationen geben. Es wird seit Jahren empfohlen, Ampicillin, Fluxoxacillin und Gentamicin zu geben. Die Level of Evidence ist eine 2AC-Empfehlung, also should be considered, und es ist eine Expertenmeinung eigentlich in erster Linie. Es gibt gar keine Studie als Referenz, die in der Leitlinie angegeben ist. Man kann sich aber überlegen, was muss alles abgedeckt werden. Es müssen die Staphylokokken, die Streptokokken und die Enterokokken auf jeden Fall abgedeckt werden, und das ist eben hier abgebildet, dass man das mit Ampi und Fluxlox abdeckt. Mögliche Alternativen für die empirische Therapie einer infektiösen Endokarditis sind natürlich in Rücksprache mit dem infektiologischen Konsildienst, dass man auch zum Beispiel sowas wie Ceftriaxon plus Daptomycin geben kann. Damit deckt man eigentlich auch Gram-positiv, Gram-negativ alles Mögliche ab. Cefepim, wenn es eine nosokomiale Geschichte ist oder antibiotisch vorbehandelt.
Wann ist Herzchirurgie gefragt? Es gibt drei wesentliche Faktoren, die zu einer herzchirurgischen Versorgung führen müssen, meistens auch relativ zeitnah. Das ist einerseits die Herzinsuffizienz, die meistens dadurch zustande kommt, dass die Klappen nicht mehr funktionieren. Der zweite wesentliche Faktor ist die unkontrollierte Infektion, die jetzt einerseits eine systemische sein kann, aber viel häufiger eigentlich, wo die Chirurgie dann auf den Plan gerufen wird, unkontrollierte lokale Infektionen. Und der dritte wesentlichste Faktor, der zu einer dringlichen Operation führt, ist die Prävention von Embolien, vor allem natürlich die Prävention ins Zerebrum. Ein ganz wesentlicher, entscheidender Faktor in der Chirurgie ist das Entfernen des infizierten Gewebes, soweit man das halt makroskopisch sieht. Reparatur der Klappen ist interessanterweise in den Guidelines eine 1b-Indikation. Im Wesentlichen ist es völlig egal, womit Sie die Klappe ersetzen bei einer fluoriden Endokarditis. Es ist, ob es eine mechanische oder eine biologische Klappe ist, spielt in allen Studien keine Rolle für den Langzeitverlauf. CCD ist für uns Chirurgen mandatory. Das verlangen wir an sich bei jeder herzchirurgischen Operation, auch für die Planung. Operative Prinzipien, infizierte Areale trainieren. Das muss man chirurgisch machen, weil sonst hat man immer wieder einen Relapse von der Endokarditis. Rekonstruktion, wann immer es geht. Bei der Mitralklappe geht das durchaus in einem Drittel der Fälle. Sie sehen hier, da ist das hintere Segel betroffen. Da können Sie, das ist jetzt ein anderer Patient, aber da können Sie eine quadranguläre, trianguläre Sektion machen, eine Slidingplasty, und können unter Umständen auch die Klappe erhalten. Wenn immer rechtzeitige Endokarditiden bestehen, die wir operieren, sind wir proaktiv und implantieren epikardiale Schrittmacher, damit keine allfälligen Schrittmachertrete dann durch eine rekonstruierte Trikuspidalklappe durchgehen.